Gott ermutigt die Niedergeschlagenen. Ja, wer kann das besser bezeugen als einer, der es selber erlebte? Der Judenchrist Pfarrer Richard Wombrandt schmachtete 14 Jahre in kommunistischen Gefängnissen Rumäniens. Der Gehorsam gegenüber Gott war sein ganzes Vergehen. Nach seinem Freikauf im Jahre 1965 machte er die Schandtaten des Marxismus in der freien Welt bekannt. Mit dem Ziel, den Christen in kommunistischen Staaten zu helfen, gründete er Missionen, wie auch die Hilfsaktion Märtyrerkirche in Deutschland. Inzwischen sind Pfarrer Richard Wombrandt und seine Frau Sabine verstorben. Wir zeigen Ihnen Ausschnitte einer Videoaufzeichnung aus dem Jahre 1987. Pfarrer Wombrandt sprach damals in Konstanz zu dem Thema »Gott ermutigt die Niedergeschlagenen«.
Und jetzt lesen wir aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 1. Meine lieben Freunde, diese Zusagen gelten uns. Wir wollen uns darum von allem rein machen, was Körper oder Seele beschmutzt. Wir wollen den Willen Gottes ernst nehmen und uns bemühen, so zu werden, wie er uns haben möchte. Gebt mir Raum in euren Herzen. Ich habe doch keinem von euch Unrecht getan. Ich habe keinen zugrunde gerichtet und keinen ausgebeutet. Ich sage das nicht, um euch zu verurteilen. Ich habe euch ja schon gesagt, dass mein Herz für euch weit geöffnet ist. Ihr seid im Leben und im Tod mit mir verbunden. Ich habe volles Vertrauen zu euch und bin sogar stolz auf euch. Trotz aller Not bin ich zuversichtlich und voll überschwänglicher Freude. Auch als ich nach Mazedonien kam, fand ich keine Ruhe. Von allen Seiten stürmte es auf mich ein, von außen Feinde, von innen Sorgen. Und jetzt kommt mein Predigttext. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen ermutigt, hat mir durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Gott, der die Niedergeschlagenen ermutigt. Im Gefängnis hatten wir es viel mit Schlagen zu tun. Erstens einmal einfaches Schlagen, man wurde geschlagen. Und dann gab es Niedergeschlagenheit. Und dann gab es Erschlagenwerden. Und dann gab es auch angeschlagen zu werden. So viele wurden verrückt. Wir hatten es viel mit Schlagen zu tun. Also es wurde sehr viel geschlagen. Und nicht nur, dass die kommunistischen Polizeioffiziere dich schlugen, das war nicht das Schlimmste, sondern sie zwangen Gefangene, einander zu schlagen. Ein Christ musste den anderen schlagen. Und zwar mit einer Peitsche in der Hand. Wolltest du jene nicht schlagen, musste der andere dich zweimal so stark schlagen. Und wolltet ihr beide nicht schlagen, wurdet ihr beide zehnmal so stark geschlagen. Und dann gab es noch das andere Raffinement. Du warst ausgezogen und man gab dir eine Peitsche in die Hand und du musstest dich selbst peitschen. Peitschtest du dich selbst nicht gut genug, dann peitschen sie dich zehnmal so stark. Und es gab viel, viel Schlagen. Ich weiß nicht, welche die Statistik in Deutschland ist. Die Kommunisten haben nicht das Monopol des Schlagens. Es gibt Schlagen auch im Westen. In Amerika wurde veröffentlicht, dass 50% der Ehefrauen, eine Hälfte, 50 von ihnen wurden wenigstens einmal von ihrem Mann geschlagen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm hier in Deutschland, aber es mag sein, dass es auch zwischen denen, die hier sind heute Abend, solche Leute gibt, die ihre Frauen geschlagen haben. Es kommt auch das Umgekehrte vor, dass Frauen ihre Männer schlagen. Ich habe mich davor geschützt, ich habe eine ganz kleine Frau genommen, sie kann mich nicht schlagen. Aber es gibt Schlagen in der Ehe. Eine Statistik in Amerika sagt, dass 19% der alten Eltern von ihren Kindern geschlagen werden. Und dann gibt es ganz ungerechtes Misshandeln von Kindern durch ihre Eltern. Also es gibt sehr, sehr viel Schlagen. Und man bedenkt nicht, jeder Mensch hat doch das Ebenbild Gottes. Und wenn du einem Menschen eine Ohrfeige gibst oder ihn mit einem Stock schlägst, hast du auf Gott eingeschlagen. Leute denken nicht daran und man schlägt. Und wahrscheinlich gibt es auch hier viele, die geschlagen wurden. Aber schlagen dauert nicht lange. Wie lange kann er dich peitschen? Wie lange kann er dich schlagen? Er wird selbst müde, er hat noch andere zu schlagen. Vielleicht schlägt er dich eine halbe Stunde. Aber es gibt ein schlimmeres Schlagen. Es gibt die Niedergeschlagenheit. Das kann jahrelang dauern, dass Leute niedergeschlagen sind. Und vielleicht sind auch einige von uns, die darunter leiden, Niedergeschlagenheit. Es gibt lächelnde Niedergeschlagenheit. Nicht jeder Depressive, nicht jeder, der niedergeschlagen ist, zeigt es durch ein trauriges Gesicht. Man kann lächeln, man kann Witze machen. Aber dann, wenn man allein bleibt, dann kommt diese Traurigkeit. Man versucht sie zu vergessen. Ich werde Fernsehen anschauen, ich werde etwas pfeifen. Aber tief im Inneren gibt es Besorgnis und Ängstlichkeit und Betrübtheit und Unzufriedenheit. Es gibt Niedergeschlagenheit. Es gibt eine psychiatrische Krankheit, die heißt Anhedonismus. Sie besteht darin, dass ein Mensch nicht die Fähigkeit hat, glücklich zu sein. Er kann alles nur schwarz sehen, überall Katastrophe. Wer weiß, was auf mich oder auf uns zukommen wird. Man sieht alles nur Unglück und Unglück. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Bei Stunden der Psychologie in Universitäten wurde x-mal der Versuch gemacht. Man zeigt 100 Studenten ein großes weißes Blatt und im weißen Blatt ein kleiner schwarzer Punkt. Und 100 Studenten wurden befragt, was seht ihr? Und von 100 antworten 90, wir sehen einen kleinen schwarzen Punkt. 9 sagen, wir sehen ein großes weißes Blatt. Und nur einer von 100 sagt, wir sehen ein weißes Blatt mit einem kleinen schwarzen Punkt. Wir alle sind eher geneigt, den schwarzen Punkt zu sehen. Und wir sehen den schwarzen Punkt nicht nur auf dem Blatt, wir sehen den schwarzen Punkt in unserem Leben und sind voll mit Befürchtungen und voll mit Trauer. Und das ist so, so sinnlos. Es hängt ja letzten Endes von mir ab, wie ich auf die Dinge schaue. Was für Dinge auf mich ankommen, darüber bin ich nicht Herr. Ich habe niemals beschlossen, dass ich im Gefängnis sein werde. Und hier habe ich nicht beschlossen, arm zu sein oder allein zu sein oder in einer Familie mit Zwist oder arbeitslos zu sein oder krank zu sein. Das habe ich nicht beschlossen. Aber was für eine Stellung ich dem gegenüber annehme, das hängt doch von mir ab. Und man muss nicht unbedingt niedergeschlagen sein, wenn die Umstände rings um mich traurig sind. Jesus, am letzten Abend, er wusste, nach einigen Stunden werde ich verhaftet. Und dann wird man mich schlagen, man wird mich anspucken, man wird mir eine Dornenkrone auflegen. Dann wird man Nägel in meine Hände und in meine Füße bohren. Ich werde gekreuzigt sein. Ich werde sehen, wie meine heilige Mutter am Fuße des Kreuzes weint. Ich werde so viel Trauriges erleben. Und er sagt in seinem letzten Gebet, das wir in Johannes Kapitel 17 finden, ich möchte, dass diese meine Jünger meine Freude kennen. Man kann auch unter solchen Umständen freudig sein. Ein Engel kommt zu dem Priester Zacharias und sagt, deine Frau wird einen Sohn gebären und er wird ein Prophet sein. Das war eine Hiobsbotschaft, das war eine sehr schlechte Botschaft. Zacharias wusste, dass die Propheten in Israel sehr oft gesteinigt wurden, zersägt, geschlagen, ins Gefängnis gesteckt. Das bedeutet nicht, dass er ein Rentier sein wird und ein reicher Mann und es ihm gut gehen wird. Ein Prophet zu sein, bedeutete verfolgt zu sein. Und als er erfuhr, dass sein Sohn ein Verfolgter sein wird, sang er. Und die Jungfrau Maria, die hat auch einen Engel gesehen. Und der Engel hat ihr gesagt, du wirst auch einen Sohn haben. Und dein Sohn wird ein Messias sein. Und sie war ja Jüdin und kannte die Prophezeiungen des Alten Testamentes, dass der Messias getötet werden wird. Sie wusste, dass man ihn kreuzigen wird. Sie wusste, dass er verworfen sein wird. Sie wusste, er wird ein Mensch des Leidens sein. Und weil sie wusste, dass er einen Schmerzensohn gebären wird, hat sie gesungen. Und am letzten Abend, als Jesus mit seinen Jüngern nach Gethsemane ging, Es steht in der Bibel geschrieben, das Letzte, was sie zusammen taten, war zu singen. Und ich habe im Gefängnis dasselbe gesehen. Wir waren in unterirdischen Gefängnissen, 10 Meter unter der Erde. Jahrelang sahen wir weder Sonne noch Mond noch Sterne, noch Gras, noch Bäume, noch Blumen. Ich habe alle diese Dinge jahrelang nicht gesehen. Ich habe das Zwitschern der Vögel nicht gesehen. Jahrelang sahen wir niemals eine Farbe. Wir sahen immer die grauen Wände der Zelle und unsere grauen Uniformen. Ich hatte mit der Zeit vergessen, dass es grün und gelb und rot und blau gibt. Unsere Welt war grau. Und wir waren hungrig und es gab Folter, die ich nicht erzählen werde hier. Ich will euch die Nacht nicht verderben, wenn ihr wüsstet, wie man die Brüder und Schwestern in kommunistischen Gefängnissen foltert und das als letzten Eindruck am Abend hätten, ihr würdet die Nacht nicht schlafen. Es gab Foltern, es gab Schläge, alles zusammen. 14 Jahre lang habe ich nie eine Bibel gesehen, noch irgendein anderes Buch. Wir hatten niemals Schreibmaterial. Ich habe 14 Jahre lang kein Mädchen gesehen, keine Dame. 14 Jahre lang niemals ein Kind gesehen. Es war so ein graues und grausames Leben. Aber das war das Leben, das war die Realität. Jetzt, welche war unsere Stellung zu dieser Realität? Unsere Stellung war, dass wir beschlossen hatten, uns in Gott zu freuen. Und jeden Abend und jeden Morgen gab es bei uns in diesen Gefängniszellen Gesang. Und wir gebrauchten die Ketten an unseren Händen und an unseren Füßen als Musikinstrumente. Und wir sangen. Und das war die Begleitung. Das Klirren der Ketten war unsere Begleitung. Und es gab sogar Tanz vor Freude in den Gefängniszellen. Andere haben getanzt, ich habe auch getanzt. Ich bin kein Pfingstler, ich bin kein Charismatiker. Ich habe aber nicht in der Bibel gelesen, dass nur Pfingstler tanzen dürfen. Die Bibel sagt uns, dass David getanzt hat, er war nicht einmal reformiert. Und Miriam hat getanzt und sie war nicht einmal eine Methodistin. Jeder kann tanzen, wenn Freude in seinem Herzen ist, wie ein Kind tanzt, wenn es ein Spielzeug bekommen hat oder Schokolade oder irgendeine andere Freude. Und es war diese Freude, das ist eine Stellung, die wir einnehmen und die nicht davon abhängt, welche die äußeren Umstände sind. Und von allem, was ich in diesen 14 Jahren gelernt habe, die übrigens nicht viele sind, 14 Jahre ist nicht viel nach kommunistischem Standard. Wir haben unseren Bruder Chu Hun Chang in China, der ist im Gefängnis noch heute seit 40 Jahren. Ich war 14 und bin jetzt ein freier Mensch. Bei ihm sind 40 Jahre vergangen und er ist noch immer dort. Und Alexei Kotow in Russland, der war auch 40 Jahre im Gefängnis. Er ist nicht mehr im Gefängnis. Er wurde nicht befreit. Er ist auch nicht gestorben. Aber er ist auch nicht mehr im Gefängnis. Er war im Gefängnis. Nach 40 Jahren, er war bereits ein Greis, haben sie ihn zu Tode geschlagen. Und in diesen Gefängnissen, ich weiß es von meinem Gefängnis, meine Frau weiß es von ihren und von den so vielen, mit denen wir Kontakt haben, wir wissen es von unseren russischen Brüdern, von unseren chinesischen Brüdern, von unseren kubanischen Brüdern. In Gefängnissen wird gesungen und die Freude ist ganz. Wir erlauben es nicht, der Niedergeschlagenheit zu befehlen, wie ich mich dem Leiden gegenüber einstellen soll. Und ich glaube, dass wir alle hier im Westen von diesen unseren Brüdern und Schwestern in kommunistischen Ländern diesbezüglich lernen können. Ich weiß, dass wo 100 oder 200 Leute versammelt sind, 200 Arten von Leiden versammelt sind. Es gibt genug Leid auch hier im Westen. Es gibt Leiden in der Familie mit Zank und Streit und allerlei Dinge und Treibereien und irgendwie Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern und zwischen Männern und Frauen. Und es gibt Krankheit und es gibt Arbeitslosigkeit und es gibt schlechten Gehalt und es gibt, das Auto ist kaputt. Und ich weiß, wenn einer sich schon ärgern will, findet er jeden Tag einen Grund, sich zu ärgern. Und manchmal sehr, sehr ernste Gründe, sich zu ärgern. Und es gibt diese Einstellung des Glaubens, ich gehöre doch einem Gott an. Und dieser Gott hat mir Willensfreiheit gegeben. Und hat mir die Freiheit gegeben zu wählen, ob ich mich ärgern will oder mich freuen will. Ob ich mich niederdrücken lasse und niederschlagen lasse von all dem, was mir geschieht, oder ob ich mehr als Sieger bin und trotz allem meine Freude und meine Wonne in Gott bewahre. Es gibt noch Schlimmeres, als im Gefängnis zu sein. Unser Bruder Petrasevich in Rumänien. Er war fast 20 Jahre im Gefängnis. Und dann wurde er freigelassen. Bevor er freigelassen wurde, gab man mir eine Postkarte, um seiner Frau mitzuteilen, ich komme mit diesem und diesem Zug, damit sie ihn dort erwarten. Und als er ankam nach Bukarest, am Bahnhof, sah seine Frau, aber anstatt dass sie ihm entgegenspringen soll, um ihn zu umarmen, war sie scheu so beiseite gestanden. Er hatte Kinder, er sah die Kinder nicht. Und dann kommt ein fremder Herr auf ihn zu und sagt ihm, lieber, lieber Herr, bitte zu verstehen, Ihre Frau hat 12 Jahre auf Sie gewartet. In Rumänien, ebenso wie in Russland und in anderen Staaten, gibt es ja keinen Arbeitgeber außer dem Staat. Niemand hat etwas, nur der Staat. Stell dich an, in einer Fabrik oder in einem Büro zu arbeiten. Und bist du die Frau eines Gefangenen, bekommst du keine Arbeit. Und man ist zu Hunger verurteilt. Und diese Frau hat 12 Jahre gewartet, hat niemals eine Nachricht von ihnen gehabt. Sie wusste nicht einmal, ob sie noch einen Mann hat oder nicht. Und dann hat sie geheiratet. Und jetzt hat sie 2 Kinder mit dem anderen Mann. Und ich bin der neue Schwiegervater. Bitte nehmen Sie es Ihrer Frau nicht übel, sie ist wirklich nicht schuldig. Aber wenn Sie bleiben, dann verunglücken Sie Ihr ganzes Leben. Sie haben es ohne Ihren Willen schon einmal verunglückt. Und jetzt kommt ein neues Unglück hinzu. Hier haben Sie etwas Geld. Bitte gehen Sie, wohin Sie wollen. Fahren Sie, wohin Sie wollen. Und lassen Sie Ihre Frau in Ruhe. Also das war eine größere Tragödie, als im Gefängnis zu sitzen. Du kommst nach Hause und kannst deine Frau nicht umarmen, kannst deine Kinder nicht sehen, bist ein Fremder. Man könnte dabei verrückt werden, wenn man verrückt werden will. Aber wenn man den Glauben hat, dann kann man auch nicht verrückt werden. Ich bin Ihnen gekommen, nicht Ihnen so viel zu erzählen über das, was hinter dem eisernen Vorhang vorkommt, sondern um euch irgendwie einen Dienst zu leisten. So viele von Ihnen haben diese Traurigkeit und diese Bangigkeit und diese Trübsal. Ich will Ihnen davon erzählen, wie dies überwunden wurde durch Christus im kommunistischen Lager. Dieser Bruder hat gesagt, also hier ist eine Episode meines Lebens fertig. Frau und Kinder habe ich nicht mehr. Aber ich bin doch ein Arzt. Kranke gibt es genug. Und so viele andere, die leiden. Ich habe etwas zu tun. Und hat sich der Medizin gewidmet und hat dort Großes geleistet und hat gearbeitet und hat sich nicht unterdrücken lassen, hat sich nicht niederschlagen lassen von dem, was geschieht. Und ich habe noch andere solche Fälle gekannt. Man kann das Ganze überwinden, wenn man nicht nur immer auf den schwarzen Punkt schaut. Es gibt einen schwarzen Punkt. Und manchmal ist der Punkt sehr groß. Einige sind sehr niedergeschlagen, weil sie sich erinnern an Sünden, an schwere Sünden, die sie begangen haben. Wer hat schon keine schweren Sünden begangen? Aber eine Sünde zu begehen, ist eine große Sünde. Und nach der Sünde niedergeschlagen zu sein, ist eine zweite Sünde. Hast du eine Sünde begangen, bekenne sie Jesus Christus, glaube daran, dass er durch sein Blut diese deine Sünde gereinigt hat, schrei Halleluja und freue dich über deine Erlösung. Wenn du in Trübsal betrübt bist, dann hast du ja 2 Unglücke. Erstens einmal hast du die Trübsal und dann hast du die Trübsal, dass du betrübt bist. Erstens einmal hast du die Traurigkeit und dann hast du die Traurigkeit, dass du über deine Traurigkeit traurig bist. Gib das doch die ganze Sache Jesus Christus. Gib deine Sünden, gib deine Last, gib alle deine Sorgen, gib sie ihm. Und du kannst dann, so wie wir es heute Abend getan haben, du kannst ihm singen. Hier ist etwas Falsches in Deutschland. Alle Vögel der Welt singen jeden Tag. Lerchen und Nachtigall, sie singen jeden Tag. Und es gibt die deutschen Christen, das ist eine ganz besondere Art von Vögeln, die singen nur einmal in der Woche. Von 10 Uhr bis 11 Uhr. Was ist das schon für ein Vogel? Das ist ein Kauz. Singen singt man jeden Tag. Und es soll Gesang geben jeden Tag. Im Gefängnis wurde jeden Tag gesungen, trotz der schweren Umstände, weil wir nicht nur auf den schwarzen Punkt immer schauten. Einmal ging eine Ameise auf einen Tisch so ein bisschen spazieren und sagte einer anderen Ameise, schau diese Feder, was für wunderbare Linien sie auf diesem Papier macht. Und eine andere Ameise, die etwas weiser war, sagte, das ist doch nicht die Feder, die Hand, welche die Feder hält, die macht es. Und eine noch weisere Ameise, es ist ja nicht die Hand, es ist der Arm, welcher die Hand leitet. Und eine noch weisere Ameise, es ist ja nicht die Hand, es ist ein Verstand dahinter, der dem Arm sagt, ob er nach rechts oder nach links die Feder führen soll. Und hinter diesem Verstand gibt es den großen Verstand, Gott, der alle Verstände und alle Arme und alle Hände und alle Federn geschaffen hat und die Tinte und alles kommt von ihm. Und man kann da vertrauen, selbst wenn man nicht versteht. Wir haben jemanden, auf den wir vertrauen können, einen, der uns so geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gab, für uns zu sterben. Wir wissen, er liebt uns und wir vertrauen auf ihn. Es erschien vor kurzem, gedruckt in Untergrunddruckereien der Presse in kommunistischen Ländern, ein Buch von Nijole Sadunete. Das ist eine Litauerin, die jahrelang im Gefängnis war. Jetzt ist sie versteckt, sie lebt versteckt, weil man sie wieder verhaften will, und sie lebt versteckt. Und sie beschreibt ihre Mitgefangenen in diesem Frauengefängnis. Und da gibt es so schöne Figuren, die Figur von Krasnova und andere Usoeva und noch einige andere. Also sowohl Krasnova als Usoeva sind über 70 Jahre alt. Frauen von über 70 Jahren sind im Gefängnis. Ich bin auch schon 78. Und wenn man über 70 ist, dann leidet man immer an etwas. Oder der Rücken tut dir weh, oder die Füße tun dir weh, oder hörst nicht gut, siehst nicht. Irgendetwas ist ja immer los, wenn man über 70 ist. Man ist unbehilflich. Mir ist es schwer, selbst die Schuhe allein anzuziehen. Jemand anderer muss mir helfen, die Schuhbänder zuzuschnüren. Mit 70 Jahren ist es schwer. Mit über 70 sind diese Frauen im Gefängnis. Sie schlafen am Zement. Und im bitteren Winter dort in Russland schlafen sie am Zement. Wir sind auch am Zement geschlafen dort in Rumänien. Und es waren bei den Fenstern, gab es Eisengitter, aber es gab keine Scheibe dort. Und der Wind und der Schnee kam hinein. Und sie essen sehr, sehr wenig. Wir hatten, und dasselbe ist bei Ihnen, wir hatten Zeiten, in denen wir ein Stück Brot pro Woche hatten. Jede Woche einen Schnitt Brot. Sonst hatten wir Suppe von Kartoffelschalen. Die Kommunisten aßen die Kartoffeln und waren so nett und gaben uns die Schalen. Manchmal aßen wir Kraut mit ungewaschenem Eingeweide und allerlei solche Leckerbissen. Wir sind hungrig. Und die Sadunete beschreibt über diese Usoeva und Krasnova, sie erzählt nicht über sich selbst, aber sie war ja auch in derselben Lage. Immer zu den kommunistischen Feiertagen, am 1. Mai oder am 7. November, das ist der Tag der kommunistischen Revolution und so weiter. Unsere Schwestern nannten das die satanischen Feiertage. Da wurde den Gefangenen eine Semmel gegeben, vielleicht mit ein bisschen Marmelade drauf, irgendetwas. Und die wollten das nicht essen, das ist satanisch, das nehmen wir nicht an. Und litten so darunter. Und was die Schwester Nijole Sadunete so beeindruckt hat, sie hatte den Vorteil, als junges Mädchen ins Gefängnis zu gehen. Was sie beeindruckt hat und was mir auch als Eindruck geblieben ist vom Gefängnis, war das Lächeln dieser leidenden Gefangenen. Wenn ich nicht ein Prediger wäre, sondern ein Maler, ich wünschte mir, ein Maler zu sein, um zu malen die schönen, strahlenden Gesichter der Gefangenen. Wir waren schmutzig. Ich habe mich 3 Jahre lang nicht gewaschen. Euren Kindern würde es gefallen. Wir waren schmutzig. Aber die Herrlichkeit Gottes schien von hinter einer dicken Kruste von Schmutz. Und wir waren nur Haut und Knochen und man war ohne Zähne und man war sehr, sehr hässlich. Aber es war, die Herrlichkeit Gottes schien auf den Gesichtern und es war so ein wunderschönes Lächeln auf diesen Gesichtern. Es waren wunderbare Wesen. Und Nijole Sadunete erinnert sich über ihre Mitgefangenen. Sie lächelten immer. Sie hatten ein schönes Lächeln. Und dann sagt sie noch etwas. Sie sangen viel. Sie sangen viel. Sie würden manchmal zusammenkommen an Abenden und würden dann zusammen singen. Man musste natürlich ganz halblaut singen. Nicht einmal halblaut, viertellaut und ein achtellaut. Es war ja nicht erlaubt zu singen. Aber sie sangen. Und der Gesang hat niemals aufgehört. Liebe Brüder, liebe Schwestern, es ist eine schwere Sünde, nicht zu singen, und es ist eine schwere Sünde, nicht zu lächeln. Die Welt braucht dein Lächeln. Die Welt braucht deine Traurigkeit nicht. Jeder von uns hat irgendeinen Grund zur Traurigkeit. Glaubt mir, ich habe nicht nur diese 14 Jahre kommunistischen Gefängnisses hinter mich, ich war auch in der Nazizeit im Gefängnis, und eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang schwer gelitten. Ich war ein hungriges Waisenkind und habe als kleines Kind schon sehr viel gelitten. Und dann, ich bin Jude, meine schöne Frau ist auch eine Jüdin, und bei uns im Osten Europas waren die Juden immer verhasst, so wie sagen wir, im Süden Amerikas hört man dieser Nigger, dieser Schwarze. So wurden wir auch schlecht betrachtet. Und ich habe sehr, sehr viel im Leben gelitten und leide jetzt noch mehr, als ich je in kommunistischen Gefängnissen gelitten habe. Aber ich kann diesem Leiden nicht erlauben, eine Obsession zu werden, mir zu diktieren, wie ich mich verhalten soll. Die Welt braucht mein Lächeln. Sie braucht nicht die Geschichte meiner Leiden. Und die Welt, deine Kinder, deine Eltern, dein Mann, deine Frau, deine Nachbarn, alle sind so bedrückt. Und jeder braucht dein Lächeln, er braucht nicht die Geschichte deiner Traurigkeit. Niemand braucht deine Tränen, man braucht dein Lächeln. Und es ist die Pflicht eines Christen, das Lächeln des Himmels auf die Erde zu bringen. Ich war jahrelang allein in einer Zelle, wie gesagt, 10 Meter unter der Erde, Mutterseelen allein. Ich sah niemals einen Menschen außer diesen Wächtern und den Folterern. Ganz allein. Es war zum Verrücktwerden. Es gab keine Bücher, es gab nichts. Jahrelang hörte man nie eine Stimme oder ein Wispern. Nichts. Man war ganz allein in vollkommener Stille. Und es war wirklich, man konnte wirklich niedergeschlagen werden, wenn man will. Aber wenn man den Geist Gottes hat, hat man die Freiheit, auch nicht niedergeschlagen zu werden. Jesus hatte allen Grund, er war ein Mensch geworden, ein Mensch wie ich. Nur Sünde hat er nicht, sonst hat er alles Menschliche. Und er konnte auch niedergeschlagen werden. Und am letzten Abend spricht er von seiner Freude. Und er geht nach Gethsemane singen. Und hat uns ja auch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Auch wir können durch Gesang überwinden die schlechten Umstände. Und anstatt uns niederzudrücken lassen, haben andere und ich. Ja, die Umstände sind natürlich sehr, sehr schwer zu ertragen. Es ist sehr, sehr schlecht. Was kann ich unter diesen schlechten Umständen tun? Unter diesen schlechten Umständen? Ja. Ich kann doch jemanden zu Christus bringen. Ich kann ihm ewige Freude geben. Aber wie kannst du jemanden zu Christus bringen, wenn du allein in einer Zelle bist? Auch wenn man allein in einer Zelle ist, kann man jemanden zu Christus bringen, weil nämlich in der Nebenzelle ein anderer war. Ein Mörder, ein politischer Gefangener, ein Dieb, ein Räuber, was man dort im Gefängnis allerlei hat. Und es gibt das Morse-Alphabet. Sie wissen von der Schule aus wahrscheinlich, Telegramme werden im Morse-Alphabet gemacht. Und in diesem Alphabet verkündigten wir den Gläubigen, Gefangenen zu rechts und zu links die wunderschönste Geschichte der ganzen Welt über einen Sohn Gottes, der vom Himmel auf die Erde kam, um uns zu erlösen und die Sünden aller auf sich nahm und für uns starb und für uns auch auferstand. Und dann nach acht Jahren, war ich in einer gemeinsamen Zelle, einer großen Zelle. Die Tür wurde geöffnet und die Wächter warfen einen neuen Gefangenen hinein. Er war schmutzig wie wir und so weiter. Aber er hatte eine solche Freude am Gesicht. Und seine ersten Worte waren über Gott. Ich war froh, einen Gläubigen mit mir zu haben und frug ihn, sind Sie gläubig? Ja. Seit wann? Sagt er, Halleluja, seit 8 Jahren. Und ich frug ihn, ja, wie kam es? Sagt er, ich war für Politik im Gefängnis. Also bei Politik, bei uns darf man kein Wort gegen die Regierung sagen. Sagst du ein Wort gegen die Regierung, wirst du ins Gefängnis gesteckt. Und er hat irgendetwas gesagt, jetzt war er verurteilt und saß in einer Zelle, sagt, ich war so traurig und von einer Zelle nebenan hat jemand in Morsecode mir über Jesus erzählt und ich habe durch ihn das ewige Leben empfangen und bin jetzt so froh, ich würde mit keinem amerikanischen Millionär meine Rolle eintauschen. Außer wenn der amerikanische Millionär auch ein Kind Gottes ist, dann hat er die Millionen und das ewige Leben. Das ist immerhin etwas. Und ich frug ihn, wann ist das geschehen? Vor 8 Jahren. In welcher Zelle waren Sie damals? In Zelle Nummer 11. Dann konnte ich ihn wirklich umarmen, weil ich wusste, wer in Zelle 12 gewesen ist. Man muss nicht umsonst leben. Und wenn ihr traurig seid, wenn ihr betrübt seid, dann sage ich, also jetzt ist die Zeit zum Lächeln. Der andere braucht mein Lächeln. Mein Trübsal, die kann ich für mich behalten. Der andere braucht mein Lächeln. Der andere braucht meinen Gesang. Er braucht meinen Gesang. Erstens einmal, wir sind doch Angehörige eines Chores, eines Wechselchor. Schaut doch in der Bibel, da ist das Hohelied. Da ist ein Wechselchor zwischen dem Heiland und uns. Er singt, wie eine Lilie zwischen den Dornen, so ist meine Braut zwischen den Mädchen. Und dann kommt jetzt meine Rolle zu singen. Wie ein Apfelbaum zwischen den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter. Aber er singt seine Rolle und ich singe nicht, weil ich traurig bin. Das gibt es ja nicht. Ich bin in einem Chor, ich muss mitsingen. Ich gehöre einem Orchester an, ich muss singen. Caruso, das war ein berühmter Tenor. Ich glaube, Anfang dieses Jahrhunderts. Er war berühmt. Tausende kamen, wo er sang in einer Oper. Und er musste in Metropolitan Oper in New York, einer der größten der Welt, dort musste er singen. Er war unverheiratet, er hing sehr an seine Mutter. Und bevor die Vorstellung anfing, hat er ein Telegramm bekommen, dass seine Mutter gestorben ist. Und der Operdirektor sagt, wir verstehen, Sie können nicht singen, wir werden Sie für heute Abend durch jemanden anderen ersetzen. Also, das gibt es ja nicht. Tausende sind gekommen, um mich anzuhören, haben so teuer die Karten bezahlt. Das ist ja ihre Freude, ob meine Mutter tot ist oder lebendig. Ich habe zu singen. Und hat gesungen wie noch nie. Es ist doch meine Pflicht. In dieser traurigen Welt, in dieser Welt, in welcher es so viel Seufzen und so viel Unglück gibt, ist es meine Pflicht, Gesang und Lächeln zu bringen. Jeder von Ihnen verdient ja wahrscheinlich sein tägliches Brot, entweder arbeitet in einer Fabrik oder in einem Büro oder in einem Geschäft. Nun, ob du traurig bist oder nicht, du musst um 8 Uhr in der Früh in deinem Geschäft sein oder in der Fabrik, das ist eine Stunde, du musst hingehen. Ob dich etwas drückt, ob dir Leid geschehen ist in der Familie, ob du mit deinen Kindern gehadert hast oder nicht, ob dein Mann dich geschlagen hat oder nicht, was ihm noch geschehen ist, das ist ein tägliches Brot. Um 8 Uhr musst du in der Fabrik sein und du gehst in die Fabrik, weil das deine Pflicht ist. Aber wir gehören ja auch einer Armee an. Kann es vorkommen im Krieg, da ist der Feind und er will in mein Land eindringen und ich soll meinem Offizier sagen, sollen die nur auf uns schießen, ich kann da nichts tun, ich bin gerade traurig. Das gibt es ja nicht. Man nimmt teil am Kampf, man nimmt teil an der Arbeit, weil es unsere Pflicht ist, das zu tun. So denken unsere Brüder in kommunistischen Gefängnissen. Wir sind ja Soldaten des Herrn, wir sind Arbeiter in seinem Weinberg. Wir haben Pflichten den Menschen, den Mitmenschen gegenüber und unseren Brüdern und Schwestern gegenüber. Eines Tages wurde ich aus meiner Zelle hinausgerufen und gebracht von einem Offizier des Gefängnisses, ein politischer Offizier. Er hatte einen Gummiknüppel in seiner Hand, hat mir mit diesem Gummiknüppel gedroht und sagt, ich werde dir jetzt zeigen. Ich habe gehört, dass du nicht einmal in der Gefängniszelle ruhig bist, dass du auch dort über Gott sprichst, über ewiges Leben, über all diese Dummheiten. Sagen wir wenigstens ein Argument, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Gib mir wenigstens ein Argument. Es ist doch eine Dummheit, so etwas zu verkündigen. Und ich werde dir schon zeigen. Er hatte den Gummiknüppel in der Hand und er hat ihn sehr oft schon gebraucht. Also wenn einer dir droht zu schlagen und einen Gummiknüppel hat, schlägt er dich noch nicht, nicht? Er hat nur den Gummiknüppel in der Hand, hat noch nicht geschlagen. Er wird nach einer Minute schlagen oder nach 2 Minuten. Dann habe ich doch diese 2 Minuten sind zu meiner Verfügung. Und diese 2 Minuten kann ich ja meine Freude zeigen. Diese 2 Minuten kann ich ja mein Lächeln zeigen. Wenn einer sagt, ich werde dich erschießen, hat er mich noch nicht erschossen. Er muss ja zuerst den Revolver hinausnehmen und dann muss er eine Kugel in den Revolver stecken. Ich kann ja diese 2 Minuten kann ich ja noch zu ihm lächeln. Diese 2 Minuten kann ich ihm noch etwas von der Freude Gottes zeigen. Und als er mit dem Gummiknüppel so gedroht hat, woher weißt du, dass es ein ewiges Leben gibt? Woher weißt du über diesen Gott? Das sind ja alles Dummheiten. Sag mir wenigstens ein Argument, habe ich ihm geantwortet, Herr Leutnant. Es ist sehr schwer, ein Argument jemandem zu geben, der einen Gummiknüppel in der Hand hat. Aber jedenfalls, ich werde Ihnen ein Argument geben. Ich habe viele, viele neben mir sterben sehen, wie die Fliegen, so starben Gefangene ringsherum. Ich habe überlebt, aber viele haben es nicht überlebt. Man starb im Gefängnis. Und ich habe viele sterben sehen. Nicht nur Christen und Juden, wir waren auch Moslems im Gefängnis, aber auch Kommunisten waren im Gefängnis. Sie stritten miteinander. Ein kommunistischer Genosse mit dem anderen und ein Kommunist steckte den anderen im Gefängnis. Es waren auch viele Atheisten mit uns. Ich habe viele sterben sehen. Sie waren Atheisten bis 2 Minuten vor dem Tod. Vor dem Tod schrie jeder etwas. Gott oder Jesus oder einige Maria, einige Allah und einige irgendetwas. Sie rufen irgendjemanden im Himmel an und bereuten es, dass sie während des Lebens Atheisten gewesen waren. Herr Leutnant, können Sie sich vorstellen, dass einer sein ganzes Leben lang ein Christ war und jetzt ist er vor dem Tod und bereut es, ein Christ gewesen zu sein und schreit, Marx, Darwin, bitte befreie mich von meinem christlichen Glauben, ich will auf dich vertrauen. Ach, da bist du ein verfluchter Kerl, auf dieses Argument gibt es keine Antwort. Wir haben ja die Wahrheit auf unserer Seite. Wir haben die Stärke Gottes auf unserer Seite und wir können ruhig sein unter allen Umständen. Übrigens, du bist traurig, du hast ja guten Grund, traurig zu sein. Wer kann sich erinnern, warum er traurig war, am 14. Januar 1976, um 10 Uhr Abend. Warum war er damals traurig? Wer erinnert sich dann? Vergangen! Und wie traurig warst du vielleicht damals? Vielleicht hast du damals geweint, vielleicht warst du so betrübt. Vergangen, fertig! Man erinnert sich nicht mehr daran. Wer erinnert sich noch daran, wie viel Prügel er bekommen hat, als er ein kleines Kind war von seinem Vater oder von seinem Vergangen, das ist alles weg. Die Vergangenheit, die beherrscht mich ja nicht mehr. Die ist weg. Die Zukunft, ich befürchte, das wird mir geschehen, jenes wird mir geschehen. Vielleicht wird es nicht geschehen. Die Zukunft habe ich ja nicht. An einem Tag war es mir im Gefängnis so, so schlecht. Und ich betete zu Gott nur, bitte, bitte heute, soll doch die Grütze ein bisschen dicker sein. Ich war sehr hungrig. Und die Grütze soll, und an jedem Tag bekam ich überhaupt keine Grütze. Jener war der Tag meiner Befreiung und ich bekam gutes Essen von meiner Frau. Wir dachten nur an Grütze. Die Zukunft gehört uns ja nicht. Sie ist nicht da. Ich weiß nicht, wie sie sein wird. Ich weiß nicht, wie sie sein wird. Und die Vergangenheit ist ja auch nicht mehr da. Ich habe nur diese Viertelstunde vor mir, diese Minute vor mir. Und diese Minute hängt von mir ab, wie ich sie gestalte. Ob ich mir sage, ich werde den Willen Gottes erfüllen. Es ist ein Befehl Gottes. Freut euch alle Zeit, das steht in der Bibel geschrieben. Zu stehlen ist eine Sünde, weil die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Zu töten ist eine Sünde, weil die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Zu huren ist eine Sünde, weil die Bibel sagt, du sollst es nicht tun. Betrübt zu sein ist auch eine Sünde, weil Gott sagt, du sollst es nicht tun. Er sagt, freue dich alle Zeit. Dann wann soll ich mich ärgern, wenn ich mich alle Zeit freuen muss? Man fragt sich manchmal über diesen lieben Bruder, Chu Hung Chang. Wer kann sich vorstellen, 40 Jahre im Gefängnis? Wer kann sich das vorstellen? Er war vielleicht 20, als er ins Gefängnis kam. Jetzt ist er 60. Stellt euch vor. Und man fragt sich ja, wie kann man 40 Jahre ertragen? Wie kann man 14 Jahre ertragen? Wie kann man 4 Jahre ertragen? Man braucht ja nicht 40 Jahre zu ertragen. Alle Jahre, während denen ich im Gefängnis war, die sind ja vergangen. Die brauche ich nicht mehr ertragen. Da ist nichts mehr zu ertragen. Das nächste Jahr habe ich nicht zu ertragen. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr im Gefängnis sein werde. Ich kann sterben, der Herr kann wiederkommen, ich kann befreit werden. Ich habe nur diesen Tag zu ertragen. Einen Tag im Gefängnis kann jeder ertragen. Eine Tracht Prügel kann jeder ertragen. 10 Minuten gefoltert zu werden, kann jeder ertragen. Und lebe diesen einen Moment, den lebe im Herrn. Und dann wird der Herr dir großen Sieg geben. Und wir zu einem bestimmten Moment war ich vor einem Oberst der Geheimpolizei, und es war spät in der Nacht, und er verlangte, ich soll ihm allerlei Aussagen machen über die Untergrundkirche, also wir drucken geheim und verbreiten geheim, also da gibt es ja immer Geheimnisse. Woher habt ihr das Papier und woher die Druckmaschine und wie verbreitet man und mit wem arbeitet man zusammen? Du sollst ihnen das alles sagen, damit sie auch andere verhaften. Und ich wollte ihm das alles nicht sagen und er hat alle Methoden angewendet, es hat ihm nicht geholfen. Und dann sagt er, schön, wenn Sie mir das alles nicht sagen, werde ich den Befehl geben, dass Sie erschossen werden. Zu jener Zeit in meinem Land brauchte man kein Gerichtsverfahren, nichts. Wenn ein Oberst der Geheimpolizei dich erschießen wollte, wurde es zu erschossen. Und er sagte, Sie werden erschossen. Und Gott gab mir damals eine solche Seelenruhe. Aber warum hat er sie mir gegeben und dir nicht gegeben? Er gibt sie allen, wenn du sie nur nehmen willst. Die Geschenke Gottes sind jedem zur Verfügung. Ich bin nicht etwas Besonderes bei Gott. Und unsere Brüder im Glauben, die waren nicht etwas Besonderes. Die waren nur Leute, die, als man ihnen gab, nahmen sie. Gott gibt seine Gaben, nimm sie nur. Und als er mir sagte, du wirst erschossen werden, hatte ich eine solche Ruhe und sagte, Herr Oberst, ich weiß, dass ein Wort von Ihnen genug ist. Wenn Sie den Befehl geben, werde ich erschossen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit eines Experiments. Legen Sie die Hand auf mein Herz. Und wenn mein Herz jetzt erschrocken schlägt, ticka, 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 was soll ich tun? Ich werde jetzt erschossen. Dann haben Sie ein Recht zu zweifeln, dass es einen Gott und ein ewiges Leben gibt. Aber wenn mein Herz ruhig schlägt, ticka, 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 ich weiß, zu wem ich gehe, zu dem Geliebten meiner Seele, dann sollen Sie wissen, es gibt einen Gott und es gibt ein ewiges Leben. Er wütend, niemals wirst du mehr befreit werden. Niemals soll jener dich befreien. Was ist sein Name? Er wollte den Namen Jesus nicht aussprechen. Niemals wirst du Westminster Abbey sehen. Westminster Abbey ist eine berühmte Kathedrale in England, wie in Berlin hier die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche oder so etwas ganz Berühmtes. Du wirst niemals Westminster Abbey sehen. Und ich habe ihm geantwortet, sein Name ist Jesus Christus und er ist der Sohn Gottes. Und wenn er will, werde ich befreit werden. Und wenn er will, werde ich auch Westminster Abbey sehen. Ich war nicht sehr interessiert, diese Kathedrale zu sehen. Aber weil er gesagt hatte, dass ich sie nicht sehen werde, habe ich gesagt, ich werde sie sehen. Wir Christen sind ja solche Trotzköpfe. Wir sagen immer das Entgegengesetzte von dem, was die Welt sagt. Und dann 14 Jahre vergingen. Ich wurde frei. Und war in der Westminster Abbey, war in dieser Kathedrale in London. Er war im Gefängnis. Seine eigenen Genossen hatten ihn ins Gefängnis gesteckt. Und dann von dieser Kathedrale, dort werden solche illustrierte Karten verkauft. Und ich schickte ihm eine illustrierte Karte. Erinnern Sie sich an, was Sie mir gesagt haben? Dass ich niemals Westminster Abbey sehen werde. Dass ich niemals freikommen werde. Ich bin frei. Ich bin in dieser Kathedrale. Und vertrauen Sie auch auf Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes. Sie können vielleicht auch frei werden und dann auch zu dieser Kathedrale kommen. Er ist wirklich frei geworden. Er ist jetzt in der freien Welt. Und jetzt habe ich ihn daran erinnert, an diese ganze Sache. Wir haben an wen zu vertrauen? Wir haben einen großen Gott. Es gibt nicht nur die Feder, es gibt die Hand, welche die Feder führt. Und es gibt der Arm, welcher die Hand führt. Und es gibt mein Verstand, welcher den Arm führt. Und es gibt Gott, der hinter allen Dingen steht. Und wenn ich manchmal schwarze Wolken vor mir habe, es gibt keine schwarzen Wolken, hinter denen nicht eine Sonne ist. Und wenn du mich fragst, welcher Bibelvers mir die größte Freude macht heute, ist von Johannes 19, dort steht geschrieben, neben dem Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, war ein Garten. Habt ihr jemals gedacht, Jesus war einige Stunden am Kreuz? Was hat er alle diese Stunden am Kreuz getan? Er hat 7 Worte gesagt. Alle diese 7 Worte hat er in 10 Minuten sagen können. Was hat er die andere Zeit? Er freute sich am Garten. Dort gab es einen Garten. Der Wohlgeruch von Blumen kam zu ihm. Er hörte das Zwitschern der Vögel. Er sah Kinder sich balgen. Er sah junge Burschen und junge Mädchen sich vielleicht umarmen dort. Es war die Freude eines Gartens. Und er konnte an dieser Freude teilnehmen. Und es gibt keine traurige Stelle an dieser Welt. Es gibt keine Stelle der Kreuzigung. Es gibt kein Golgotha, welches nicht einen schönen Garten neben sich hätte. Schau doch nicht immer auf den schwarzen Punkt. Schau auf das große weiße Blatt. Schau auf diese schöne Schöpfung Gottes, die schön ist, selbst in Gefängnissen und selbst unter Foltern und selbst unter großem Leid. Christen haben gesiegt. Ich ende dadurch, dass ich eure Augen wieder auf Jesus richte und auf sein Kreuz. Als er am Kreuz war, ja, Niedergeschlagenheit. Jesus war Mensch, genau wie ich, nur ohne Sünde. Und es gibt keine Versuchung, die ich erleide und die er nicht gehabt hat. Er hat auch die Versuchung der Niedergeschlagenheit gehabt. Er war am Kreuz sehr niedergeschlagen. Mein Gott, hat er gesagt. Warum hast du mich verlassen? Er wusste, er ist Gottes Sohn. Wir sind ja auch Gottes Söhne und Töchter, aber er war in einem anderen Sinne der Sohn Gottes. Und jetzt hat er seinen Vater ihn verlassen, weil er die Sünde der Menschheit auf sich genommen hat. Und der gerechte Gott erträgt keine Sünde. Und jetzt war er verlassen. Also wenn es einen Grund für Niedergeschlagenheit gibt, hatte Jesus den Grund zur Niedergeschlagenheit. Und er hatte sie auch. Und an einem Kreuz zu hängen, was für physische Schmerzen. Und die seelischen Schmerzen von seinem Volk verworfen zu werden. Was für ein Schmerz für einen liebenden Sohn zu sehen, wie seine Mutter dort weinend am Fuße des Kreuzes steht. Es war fürchterlich. Und er war niedergeschlagen. Und wenn er niedergeschlagen war, sagt er, gut, das ist meine Sache, niedergeschlagen zu sein. Aber ich habe ja etwas Besseres zu tun, als niedergeschlagen zu sein. Erstens einmal kann ich ja für alle Niedergeschlagenen und für alle Mörder und für alle Sünder beten. Und das werde ich tun. Niedergeschlagen kann man ja auch beten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib alle denen, die die Mitmenschen niedergeschlagen machen. Vergib ihnen. Das ist etwas Wichtiges, was ich tun kann. Weiter, ich bin doch niedergeschlagen, aber das hindert mich ja nicht, jemand anderen zum Glauben zu bringen. Ich habe hier einen Räuber neben mir. Räuber, ich werde dir sagen, wie du in das Himmelreich kommen kannst. Und jeder nimmt das Himmelreich an. War auf Jesus ein bisschen weniger niedergeschlagen, bereits niedergeschlagen, und hat noch einen Räuber zum Glauben gebracht. Dann bin ich noch ein bisschen niedergeschlagen, aber das hindert mich ja nicht ein bisschen, um mein altes Mütterlein zu sorgen. Und dann sagt er mir, Johannes, du pass auf, jetzt hast du diese Mutter, und Mutter, du bleibst nicht allein. Und dann kann ich, ja, ich bin noch niedergeschlagen, aber ich kann doch die ganze Menschheit versichern, dass ihr Heil sicher ist. Es ist vollbracht, hat er ihnen allen gesagt. Und dann noch ein bisschen niedergeschlagen oder nicht niedergeschlagen. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, und weg war die Niedergeschlagenheit und die Geschlagenheit, und es war nur die Freude, dass man Gott angehört und dass jetzt dann die Auferstehung und die Erhöhung zum Himmel kommt. Und ich weiß nicht, in welchem Geist ihr hergekommen seid, aber im Namen Jesus Christus, des Heilandes, der die ganze Macht hat, befehle ich den Dämonen der Niedergeschlagenheit, den Dämonen der Depression und der Betrübtheit, die so viele von euch erdrücken, von euch hinauszugehen. Ihr seid Kinder Gottes und er hat die ganze Macht und er kann das alles verjagen. Ihr habt eure Leiden, aber ihr müsst unter Leiden nicht leiden. Lyudmila Prosichina, ein junges russisches Mädchen, junges Mädchen, die ist noch immer im Gefängnis. Was man sie dort gefoltert, geschlagen hat, wir wissen nicht. Wir wissen nur, verhungert hat, zu Hunger gezwungen hat. Wir wissen nur so viel, ihre Mitgefangenen schreiben, dass sie von einer Ohnmacht in die andere fällt. Das arme, ein armes Mädel, vielleicht 18 oder 19 Jahre alt. Von einer Ohnmacht in die andere. Und dieses Mädchen hat aus dem Gefängnis nicht geschrieben. Sie hat einen Edelstein hinausgeschickt, einen kleinen Zettel mit einem Brief von ihr, in welchem sie sagt, ich habe hier gelernt, ohne Leid zu leiden und ohne Verlust zu verlieren. Wer für alles, was ich verliere, kompensiert mir Gott mit Reichtum von seinem himmlischen Stuhl. Könnt ihr das verstehen? Ohne Leid zu leiden. Ohne Leid zu leiden. Und ohne Verlust zu verlieren. Wer für alles, was ich verliere, werde ich kompensiert, ich werde zurückerstattet vom himmlischen Thron. Es gibt viel Leid in kommunistischen Gefängnissen. Eigentlich arbeite ich für die Hilfsaktion Märtyrerkirche und es wäre mein Interesse im Namen dieser Organisation gewesen, euch zu sagen, schau her, dort ist so viel Leid und dort ist so viel Schmerz und ihr sollt doch helfen. Aber ich will euch helfen. Ich will euch das, nicht das Leid von dort bringen, ihr habt ja euer eigenes. Ich will euch das Überwinden des Leides bringen und das Lächeln und den Gesang in diesem Leid. Hände, die Ketten getragen haben, sind Hände, die gut segnen können. Ich überbringe euch den Segen eurer gefangenen Brüder und Schwestern in kommunistischen Ländern. Amen.